Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Woche Almuts Pausentee, wieder mit Arne Zeigler, aber natürlich mit einem neuen Thema. Ich freue mich, dass Roman wieder dabei ist und dass wir bei Arndt immer noch an seinem schönen Arbeitstisch sitzen.
Seit einer Woche lungert ihr hier rum, aber wir kriegen das hin.
Ah, der Kaffee hier schmeckt super,
wollte ich noch mal sagen. Welcher Kaffee? Der aus deinem BFC-Dynamo-Glas? Oder?
Psst, Roman hat ein Glas, eigentlich eine kleine Biertulpe, wo BFC-Dynamo draufsteht, aber es ist...
Einer der schönsten Gläser, die ich jemals gesehen habe.
Steht so. Auch mit Gold dran, mit Gold dran.
Genau deswegen.
Ja, und in der letzten Woche hatten wir ja auch das Thema von Albträumen, was denn so passieren kann. Und auch als Torhüterin gibt es ja solche...
Toruschi.
Als Toruschi gibt es auch solche Albträume. Und eines der wichtigsten Utensilien, die man zu einem Spiel nicht vergessen sollte, sind...
Handschuhe.
Die Handschuhe, richtig. Aber man kann es auch schaffen, wenn man noch sehr jung ist, noch nicht ganz volljährig. Man hat seine Tasche trotz dessen gepackt für die zweite Bundesliga. Man fährt auf Auswärtsfahrt und stellt beim Umziehen in der Kabine fest, die Handschuhe sind tatsächlich nicht im Gepäck.
Okay.
Keine schöne Situation.
Vielleicht waren sie im Handschuhfach.
Ich habe im Bus alles durchsucht. Nein, waren sie nicht.
Schade.
Blöde Situation. Das Problem war auch, dass unsere Ersatztorhüterin 1,5 bis 2 Größen kleinere Handschuhe hatte als ich.
Okay.
Ich habe dann kurz überlegt, ob ich irgendwie ohne Handschuh spiele oder ob ich dem Trainerteam mitteile, dass ich vielleicht nicht spielfähig bin. Und nachher habe ich es dann so gemacht, dass ich mich in die Handschuhe der Ersatztorhüterin reingezwängt habe. Musste sie dann ein bisschen lockerer schließen, weil sie ja nicht komplett gepasst haben und irgendwie die Finger anders saßen, als sie eigentlich saßen sollten. Aber man muss sagen, wir haben damals beim Tabellenersten tatsächlich ein 1:1 geholt. Ich habe richtig gut gehalten und hinterher habe ich mich gefragt, ob ich wirklich die Handschuhe in der richtigen Größe trage.
Gibt es auch Spieler, die darauf schwören, dass die Schuhe 2 Nummern kleiner sein sollen, als die man eigentlich sonst trägt, weil die dann besonders eng, ich glaube, Andi Möller hat das immer gemacht.
Ja, ich weiß nicht, also ich bin da nicht der Typ für. Ja. Ich war froh, als ich nachher wieder meine eigenen Handschuhe anhatte, aber ich schätze, dass dieser Albtraum der Wirklichkeit geworden ist, mir so viel Adrenalin gegeben hat, dass ich gesagt habe, ich darf heute auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Und dann war man vielleicht nochmal auf einem anderen Niveau.
Ist es eigentlich bei Torwarthandschuhen immer so, dass die irgendwann zerbröseln? Ich habe da hinten so ein paar alte von Roman Weidenfeller liegen, die sind mittlerweile zur
ja,
krümeln die.
Der Schaum, also der Stoff, der Grip sozusagen, der kann das nicht ab. Also wenn er älter wird und ja, auch keine Feuchtigkeit, also eine gewisse Feuchtigkeit braucht man, aber halt auch nicht zu viel, dass sie irgendwie schimmeln oder er dann davon kaputt geht. Aber brauchen sie regelmäßig und nachher gehen sie kaputt. Also ich habe auch noch alte Handschuhe liegen, zum Beispiel welche vom Olympiafinale oder so und die werden nicht besser.
Aber ich weiß, dass Marc-André ter Stegen vor jedem Spiel die Handschuhe in der Dusche wirklich klitschnass macht.
Okay.
Das hat er mal erzählt.
Gibt's auch Torhüter.
Der braucht vielleicht mehr dann einfach.
Es gibt auch welche, die dann halt vor jedem Spiel neue anziehen, also wirklich zum Warmmachen und die dann das Spiel spielen und dann wieder wegpacken. Also ich habe einfach nur meine Handschuhe nach jedem Training und nach jedem Spiel, nehme ich sie mit unter die Dusche, um sie dann zu waschen.
Es gab in meiner Kindheit, die ja deutlich vor eurer Kindheit stattfand, gab es so Billig-Torwart-Handschuhe. Die waren gelb und die waren aus Textilien, die fühlten sich an so wie so Haushaltshandschuhe, da waren aber so grüne Noppen draufgenäht auf die Finger und so weiter. Und die waren nicht so teuer. Das haben früher viele Torhüter dann gehabt in meiner Jugendzeit. Und was ich mich immer gefragt habe, Almut, und wenn du das nicht beantworten kannst, kann es keiner. Warum gab es eigentlich früher Torwartpullover, die gepolstert waren? Und die gibt es heute ja nicht mehr. Früher haben Torwartpullover immer hier so Ellbogen.
Das sah immer so aus wie so ein Hallenturnier.
Genau,
das perfekt.
Da haben wir so ein Body gehabt oben. Die sind ja nicht mehr gepolstert. Du hast ja ein normales Trikot eigentlich immer, ne?
Ja, also jetzt auf Rasen kann man das auch haben mit einem normalen Trikot. Es gibt immer noch welche, die gepolstert sind. Man kann auch noch Polsterhosen bekommen und das ist vor allem wichtig, wenn man in der Halle spielt oder auf Grand oder auch auf, sagen wir mal, kommt auf die Qualität des Kunstrasens an. Mhm. Aber, oder auch, ich meine, es gibt auch Rasenplätze, wo nur noch Sand und Steine liegen, dann sollte man sowas vielleicht dann auch haben. Aber wenn man echt im Profifußball ist und einen guten Rasen hat, dann braucht man das nicht mehr unbedingt. Vor allem auch, weil der Rasen mittlerweile gewässert wird und dann rutscht man natürlich auch anders und hat nicht mehr den Aufprall und Aufschlag. Aber ja, es muss jeder Torhüter, jede Torhüterin selber entscheiden. Ich fand immer, dass einen das auch so ein bisschen bewegungseingeschränkt hat. Jeder kennt das,
ja.
Jeder kennt das, wenn man rumläuft wie ein Michelin-Männchen, dann ist man irgendwie nicht so
oder
schnell, wie man...
Oder
Wahlweise.
Wahlweise, weil wir ja hier auch in Bremen sind, kann, ja. man das mal fallen lassen. Ja,
so mit Eishockey-Klamotten im Tor, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Aber früher hat es wirklich eine Zeit lang jeder gehabt.
Ja, also ich habe auch noch was zu Hause, ich habe was auch noch zu Hause liegen, also gerade von den Hallenturnieren früher, da war das unabdingbar. Also das brauchte man, sonst ist man mit Schürfwunden und auch wirklich mit richtig blauen Flecken und irgendwie mit einem dicken Schleimbeutel im Ellbogen oder so nach Hause gekommen. Das war nicht witzig.
Will ja keiner.
Aber wir sind ja hier und wir wollen ja nochmal ein anderes Thema beleuchten und diesmal so etwas Zeitloses. Wir haben nämlich jemanden hier mit Arne Zeigler, der ja nicht nur aus Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs bekannt ist, sondern er ist auch einfach seit über 20 Jahren Stadionsprecher bei Werder Bremen.
Seit 24 Jahren jetzt fast schon.
Das ist Wahnsinn. Ja. Und du hast, was ich so gelesen habe, auch gesagt, dass das immer dein Traumjob war.
Immer schon, ja. Also ich habe ganz früher als Jugendlicher angefangen, die Stadionzeitung zu verteilen, bei Wind und Wetter. Und ich habe als 14-Jähriger schon, wer das damalige einzige Zweitligasaison erlebt, das war noch Zweite Liga Nord, da hast du gespielt gegen Göttingen und OSV Hannover und Viktoria Köln und Erkenschwick und Lüdenscheid und alle. Und dann aber eben vor 3000 Zuschauern, 4000 Zuschauern auch bei 2 Grad plus und Dauerregen oder so. Und das war für mich die schönste Vorstellung, irgendwann mal in dieser Sprecherkabine zu sitzen. Da sah ich dann immer den Stadionsprecher, das war auch noch ein sehr verehrter eine alte Radiolegende in Bremen, leider schon längst tot. Danach bin ich dann sein direkter Nachfolger geworden. Christian Günther, ganz toller Mann, saß da immer und hatte ein warmes Getränk vor sich. Und ich dachte, das ist der beste Job.
Wunschvorstellung. Nagelsmann würde sagen, bester Job der Welt ist Bundestrainer, aber das klingt bei dir danach.
Ja. Ich stehe auch gerne bei Auswärtsspielen mit im Block oder sitz im Block oder sonst was, aber so bei Heimspielen mal eben in so einer Kabine zu sitzen als jemand, der auch dann bald zum Radio wollte, das war dann auch noch so, das kombinierte sich dann so, war dann eben so die Kombination aus Fußball und Radiojob und so und das hat dann.
Aber wie sieht denn ein Spieltag als Stadionsprecher aus? Also ich kenne es jetzt aus in gewisser Weise Trainersicht, weil ich auch schon Mannschaften trainiert habe. Ich kenne es aus Spielerinnensicht, ich kenne es jetzt aus Fernsehsicht. Aber wie sieht ein Spieltag als Stadionsprecher aus?
Also, der Beginn ist immer am Tag vorher, bekomme ich meine Briefings. Das heißt, ich bekomme ein paar Dateien, wo drin steht, was für Programmpunkte es gibt, die vielleicht nicht jeden Tag sind. Es gibt halt Sachen wie Gedenkminuten oder irgendwelche Aktionen, wenn irgendwelche ehemaligen Spieler da sind, Interviews, auf die man sich vorbereiten muss. Ganz oft sind es aber auch wirklich standardisierte Spieltage. Dann fährst du 2 Stunden vor Anpfiff ins Stadion, hast eine Sitzung mit allen Beteiligten, die mitarbeiten am Programm. Eine Stunde vor Spielbeginn geht das Programm los, dann stehst du unten am Spielertunnel, hast ein Pult und hast du eigentlich Programmpunkte, die sich immer von selbst ergeben. Du hast die Ergebnisse der anderen Spiele, du hast den Überblick über den Spieltag, du hast auch ein paar Sachen, die mit irgendwelchen Sponsorenaktionen zu tun haben. Und was für mich immer wichtig ist, dass ich immer rechtzeitig versuche, mir die Aufstellung des Gegners anzugucken, ob da irgendwelche Namen sind, die schwierig sind. Das hast du bei manchen Vereinen überhaupt nicht, bei manchen schon. Und dann suche ich immer irgendwie einen Verantwortlichen des gegnerischen Vereins und zeige ihm die Namen, sag mal, wie spricht man den jetzt genau aus, damit ich das während der Aufstellung dann richtig hinkriege. Und dann ist man in so einem Tunnel, dann fängt das Spiel irgendwann an und du sitzt in der Kabine und reagierst auf das, was passiert.
Und nachher gehst du mit der Mannschaft dann feiern?
Nein, das habe ich noch nie gemacht. Nee.
Also ist der Kontakt eigentlich zur Mannschaft und Trainer und so ist gar
es ist
nicht
immer ein Hallo sagen, von manchen habe ich auch Telefonnummern und wir schreiben uns manchmal, aber es ist nicht so, dass man rumkumpelt ohne Ende. Also ich bin noch nie mit dem Spieler abends losgegangen.
Aber wurdest du zum Beispiel mal Weihnachtsfeier bei Werder dann eingeladen?
Ja doch, da ist man dann manchmal.
Also man hat schon Kontakt zum Verein, aber nicht unbedingt
aber ich, direkt zur Mannschaft. Ich bin ja auf einem bescheideneren Level, aber hier in Bremen ein auch bekanntes Gesicht und bei mir ist es so, dass ich auch weiß, ich habe auch nicht immer Bock angequatscht zu werden. Ich möchte manchmal auch einfach nur meine Brötchen holen, ohne dass mich 3 Leute um Selfie bitten oder das ist dann auch nett, wenn es nette Leute sind, aber ich denke dann immer bei Fußballern, der hat jetzt vielleicht gar keinen Bock mit mir über Werder zu reden, dann lasse ich das lieber.
Das ist spannend mit den Spielernamen, die du eben sagst. Das ist auch so ein Kommentatoren-Thema logischerweise. Gab es ja auch schon den einen oder anderen Clip. Ich glaube, Herr Chauveleo aus Augsburg war immer so ein beliebter Versprecher, den du wahrscheinlich dann jetzt auch weißt, wie man den ausspricht, relativ früh schon.
Das ist auch noch interessant, mein allererstes Spiel, was ich überhaupt hatte als Stadionsprecher, war gegen Energie Cottbus, die damals die erste Mannschaft waren, die mit 11 ausländischen Spielern aufgelaufen ist.
Ja, in der Bundesliga. Kennt man, genau.
Und da habe ich schon ein bisschen geübt. Da waren also auch schwierige ungarische Sachen dabei. Und ich hatte bei einem der ersten Spiele auch, ich glaube, das war Nürnberg, hatte ich Ade Bovale, Ogo Bure beim Gegner.
Klar.
Und den habe ich aber so lange geübt, dass ich ihn heute noch kann.
Ja, weil das ist ja so Klassiker Wolf Fuß, der ja zusammen mit meinem ehemaligen Chef Heiko Ostendorp den Podcast hier vorher gemacht hat, eine Halbzeit mit, dessen Nachfolger wir ja quasi sind. Und Wolf Fuß hat ja auch schon immer wieder gerne erzählt, so die lustigsten Geschichten. Und im Volleyball bin ich auch als Kommentator unterwegs. Es macht schon Spaß, also viele, viele Vokale oder gar keine Vokale. Oder sehr lange Namen.
Ja.
Das ist toll, ne?
Es gab früher mal von dem geschätzten und leider jetzt inzwischen verstorbenen Kollegen des FC St. Pauli eine Aussprachedatenbank, der wirklich alle Vereine abgeklappert hat und jeden Spieler, jeden Verein nach jeder Aussprache des Spielers zu fragen. Und die konnte man dann per Hördatei konnte man sich das anhören.
Das ist aber unglaublich praktisch.
Ja, gibt's leider nicht mehr. War toll. Rainer Wulff.
Hat sich denn der Job in den letzten 20 Jahren oder über 20 Jahren, 24 Jahren, mittlerweile so verändert, dass du am Anfang auch wirklich unten am Spielfeldrand schon gestanden hast? Oder ist das jetzt erst gekommen in den letzten 10, 15 Jahren oder so?
Nee, das ist schon von Anfang an so gewesen, wobei mein dann verstorbener Vorgänger das nicht wollte. Der hat gesagt, nee, ich bin hier der Stadionsprecher, ich sitze in der Kabine, ich will damit nichts zu tun haben. Und ich bin von Anfang an im Spielertunnel. Das ist auch wirklich für mich ein großes Glück, dass ich mir sagen kann, ich hätte es als Spieler nie in die Bundesliga geschafft und als Stadionsprecher bin ich hier am Rasen, ich rieche den Rasen, ich sehe die Spieler, die laufen an mir vorbei und ich bin ganz dicht dran.
Und da bist du dann immer noch
Teenager. Da bin ich immer noch Teenager. Da bin ich wirklich immer noch Teenager. Also es ist, die Spieler könnten alle meine Söhne sein, manche könnten meine Enkel sein wahrscheinlich, aber es ist so, dass ich immer noch der Fan bin.
Und da gibt es auch nie diesen Moment vor einem Spiel, dass du sagst, oh, heute muss ich da wieder hin, sondern es ist immer, die Heimspieltage sind dick im Kalender angemarkert und da darf auch nichts dazwischen kommen.
Nein, das sind immer Tage, auf die ich mich schon die ganze Woche freue. Es ist auch mal so ein Ritual, dass ich wir haben einen Stammgriechen hier in der Nähe vom Weserstadion, wo ich mich immer mit meinen Freunden treffe, weil die Kehrseite des Jobs ist, dass ich nie Fußball mit meinen Freunden gucken kann. Also ich war früher immer Dauerkarteninhaber. Genau, auswärts geht das. Aber bei Heimspielen ist immer ein Job. Und wo ich ganz viel über mich gelernt habe und über Fußball und über den Job ist während Corona. Weil ich war einer der seltsamen Stadionsprecher, die während Corona, obwohl keine Zuschauer da waren, ins Stadion musste oder durfte und die Spiele gucken durfte, wo sonst niemand hin konnte. Und dann während des Spiels die Durchsagen gemacht hat für Zuschauer, die nicht da waren. Und es war aber so, ich habe mich am Anfang total gefreut.
Aber war das eine Vorschrift vom DFB, dass es einen Stadionsprecher geben muss?
Ich weiß gar nicht, ob es eine Vorschrift war. Es war irgendwie klar, dass es Stadionsprecher gibt. Ich glaube, man wollte so viel Normalität, wie noch gerade möglich ist, haben. Auch akustisch, auch bei den Übertragungen.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch dann ein Fernsehthema. Letztes Mal hört dich ja dann trotzdem logisch.
Man hat ja sogar damals, wenn ihr euch erinnert, kurz überlegt, ob man künstliche Atmosphäre einspielt.
Ja,
ja. Ich glaube, die Option gab es sogar auf manchen Fernsehsendern.
Genau, zu Hause auf der Couch auch immer, konntest du das machen, ja.
Und es war so, dass ich jedenfalls bei diesen Spielen gelernt habe. Erst habe ich mich gefreut und habe gedacht, oh, ich fände das jetzt ganz schön doof, nicht ins Stadion zu können. Und dann wusste ich, okay, ich kann die Spiele alle sehen. Und dann habe ich aber beim zweiten oder dritten Spiel gemerkt, es macht keinen Spaß. Es ist wie zur Arbeit fahren. Es ist wirklich so, du bist da, du hast keine Zuschauer. Dein Job ist fragwürdig, den du da machst. Du bist zwar im Stadion und die Spieler sind da, aber es ist keine Atmosphäre. Du guckst dir das Spiel an und es ist eigentlich weniger spaßig, als wenn ich zu Hause in Ruhe geguckt hätte.
Und das passt ja auch zu dem, was du mal als Zitat rausgegeben hast, dass ein guter Stadionsprecher einer Heimmannschaft 2 bis 3 Punkte in der Saison zusätzlich einbringt.
Habe ich vor langer Zeit mal gesagt, ja, glaube ich. Wie hast du dich denn gefühlt bei Corona als Spielerin?
Ach, Katastrophe.
Ja, ne?
Aber ich meine, Werder ist jetzt ja in dieser Saison auch nicht unbedingt die beste Heimmannschaft, sondern holt ja meistens auswärts die Punkte.
Aber immer vor guter Atmosphäre. Also es ist so, dass
daran liegt das, ja.
Nein, das ist toll, weil du gefragt hast, was sich geändert hat. Rein Bremen-spezifisch ist es so gewesen, als ich hier anfing, hatte das Weserstadion noch eine Laufbahn. Und ich glaube, der Zuschauerschnitt war irgendwie bei 25.000 und die Stimmung war auch irgendwie immer so norddeutsch-maulig. Und dann haben wir irgendwann das Double gewonnen und danach hat sich das eigentlich nie wieder verschlechtert, sondern immer weiter verbessert. Dass dieses Stadion immer voll ist und es ist immer alles dicht dran, weil diese Laufbahn irgendwann weggefallen ist und du hast immer Atmosphäre und ich kriege das immer mit, dass auch auswärtige Journalisten vom ZDF oder so sagen, ey, hier bei euch ist immer toll und das ist wirklich auch was ich empfinde. Also es ist so, du gehst da immer hin und du hast immer Stimmung und ich bedauere immer sehr, wenn ich irgendwie dann irgendwie Wolfsburg gegen Heidenheim sehe vor 13.000 Zuschauern und dann sagen immer alle hinterher, ja, ist aber auch unter der Woche für die Fans schwierig, da zu kommen und so und bei Werder fahren halt zu jedem Auswärtsspiel auch 8.000 mit, so gefühlt und die Heimspiele sind alle voll und auch wenn der Verein erfolgreichere Zeiten hatte, aber bessere Stimmung gab es noch nie.
Bei den anderen Spielen ist auch trotzdem natürlich immer ausverkauft, logischerweise, oder beinahe ausverkauft, sieht man zwar, dass es nicht so ist. Was ist eigentlich deine emotionale Bindung zu dem Nebelhorn? Sind das deine,
ich hab das ausgesucht.
Deswegen, also, aber trotzdem, du machst es so oft, sind das deine persönlichen Kirchenglocken, also.
Na, ich mach's nicht so oft, ich mach's, wenn ein Dorf wäre. ich kann's mir nicht aussuchen, wie oft ich's mache.
Ja, aber es ist ja so, dass man das, wenn man das alle zwei Wochen natürlich hört und eine Emotion dazu aufgebaut hat, oder sagst du, hätte ich's mal lieber nicht gemacht.
Es ist so, dass die Idee ganz ursprünglich mal, und zwar als ich noch Dauerkarteninhaber war und auf der Gegentribüne gesessen habe, hatte Willy Lemke, Gott hab ihn selig, irgendwann mal die Idee, und zwar glaube ich im ersten Jahr nach Otto Rehhagel, da war sowieso alles neu, anderer Trainer, südamerikanische Spieler einige und du wusstest nicht, wie es weitergeht, und da hat er irgendwann die Idee geboren, ich glaube, bei einem Freundschaftsspiel gegen Sao Paulo, ab jetzt hört man immer ein Originalschiffshorn. Also es sollte ein Originalschiffshorn sein. Und sein Gedanke war, das war ein Satz, den ich irgendwie mochte, dass ganz Bremen hören soll, wenn Werder ein Tor geschossen hat. Und das hat sich dann ein, zwei Mal irgendwie überhaupt nicht umsetzen lassen. Und dann wurde es wieder in der Mottenkiste verstaut. Und als ich Stadionsprecher wurde, habe ich gedacht, als allererstes, ich will so ein Nebelhorn. Und habe dann geguckt, welche Datei wirklich nach einem guten Schiffshorn klingt. Wir haben kein richtiges Schiffshorn, sondern es ist eingespielt. Und das hat sich auch wirklich echt sehr schnell eingeprägt. Also es ist wirklich so, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich mag es auch so, wenn man Dinge hat, die nicht bei 8 anderen Vereinen der Bundesliga auch schon so gemacht werden. Die gleiche Tormusik oder sonst irgendwas. Oder ich mag auch überhaupt nicht Danke, Bitte rufen als Stadionsprecher. Hasse ich. Machen manche, finde ich furchtbar. Und Null beim Gegner rufen lassen und so, das ist nicht mehr originell und nicht mehr cool, und ich habe das noch nie gemacht.
Also das Nebelhorn ist natürlich, das ist sehr originell und absolutes Alleinstellungsmerkmal, aber trotzdem könnte man ja als derjenige, der es dann, gut, mal so oft hört man es ja in Bremen dann nicht
diese
zwingend.
Diese Saison jetzt 13 Mal, ja.
Das wäre ja nicht verkehrt, das oft zu hören, ja, ehrlich genau gesagt.
Ja, deswegen könnte aber irgendwo, es gibt da bestimmt Menschen, die sagen, selbst ob es auf ihrem Mist gewachsen ist oder auch nicht, ich kann es nicht mehr hören, keine Ahnung, ob es eine Tormusik ist oder irgendein Jingle oder so, ich kann es nicht mehr hören.
Das wäre auffällig, wenn ich das Torhorn meines eigenen Lieblingsvereins nicht mehr hören möchte, da wäre irgendwas schiefgelaufen.
Aber man weiß es ja manchmal nicht. Ja.
Aber was zeichnet denn für dich einen guten Stadionsprecher aus?
Ich habe in meinem aktuellen Live-Programm zwei Stadionsprecher gegenübergestellt, und zwar den Stadionsprecher der Spielvereinigung Erkenschwick von, ich glaube, 1971 oder so. Das ist ein älterer Herr, der wirklich immer Achtung, Achtung sagt und dass irgendwer beim Würstchenstand erwartet wird. Und dann haben wir Tim Tölke, den Kollegen von RB Leipzig, der jeden Spielernamen tanzt und einen roten Anzug trägt und den du wirklich immer gröhlen hörst, sobald RB ein Tor schießt. Und für mich ist das Beste irgendwo so in der Mitte. Also ich finde, ich habe das auch gelernt, dass du es nicht allen recht machen kannst. Also es gibt halt im Stadion die Ultras, die sagen, wir wollen gar keinen Stadionsprecher. Und sobald du mal weniger machst, gibt es aber Leute, die sagen, was war denn da heute los? Da war ja irgendwie, ich war mit meiner Familie da und meine Kinder haben gar nicht kapiert, was passiert, weil der Stadionsprecher so wenig gesagt hat. Also du musst eben allen irgendwie es recht machen und du musst einen gemeinsamen Nenner finden. Ich versuche immer, nicht zu brüllaffig zu sein, aber eben auch trotzdem den Leuten natürlich durchs Spiel zu helfen, die vielleicht nicht bei jedem Spiel sind. Also ich finde es mal, man sollte nicht zu profilneurotisch rüberkommen, aber eben auch nicht langweilig. Ist so ein Mittelding.
Und du hast dich dabei selber auch schon verändert? Also wenn du dich jetzt von vor 20 Jahren hörst und jetzt auch wieder?
Es ist gar nicht so sehr das, was ich sage, sondern es ist die Sachen, die ich gemacht habe. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in einem meiner ersten Jahre, es gab ja früher eine wirklich bissige Rivalität zwischen Werder und Bayern München, die dann irgendwann zum Erliegen gekommen ist, weil Werder einfach nicht mehr auf Augenhöhe war. Und ich weiß, dass ich in einer der ersten Spiele, wo ich Stadionsprecher von Bayern war, also erstens werden wir dauernd angehauen, könnt ihr nicht mal Bayern von den Toten Hosen spielen? Und das machen wir nicht, weil es einfach nicht lustig ist. Ist einfach nicht cool. Es ist ein Song, der war damals eine gute Idee, aber einfach nur dem Gegner um die Ohren zu hauen, ihr seid scheiße, ist einfach nicht lustig. Und ich habe aber in meiner ersten Spiele noch vor der Werder-Kurve gestanden mit meinem Mikrofon und meinem Tisch und mit meinem damaligen Kollegen noch zusammen, und ich habe extra vorher groß ausgedruckt ein Bild vom weinenden Carsten Janker nach dem Europacup-Finale gegen Manchester. Und ich habe irgendwann gemerkt, da war zwar Gott hab ihn auch selig, Franz Beckenbauer, der gesagt hat, ja, in Bremen ist immer irgendwie uninteressant zu spielen und es ist nicht so spannend und bei Bayern tut sich immer was, aber Werder ist so ein Verein, so eine graue Maus inzwischen, da fahren wir gar nicht gerne hin, sinngemäß. Und dann habe ich wirklich, würde ich heute nie mehr machen, aber ich habe dann halt dieses Bild ausgedruckt und habe dann irgendwie das als bei meiner ersten Moderation erklärt, dass die Bayern der Meinung sind, Werder ist nicht so spannend wie die Bayern. Und das stimmt natürlich, solche Momente haben wir natürlich nicht. Und da habe ich das Carsten Janka-Bild in die Kamera gehalten und die Leute ganze Kurve hat Laola gemacht, weil der weinende Carsten Janka zu sehen war. Und später war es so, dass das immer, wenn ich das Bild nur angefasst habe, macht die Kurve. Hey! Und dann habe ich das so durch die Vorbereitung, Oliver Kahn, Carsten Janka so mit einem tötenden Gesichtsausdruck an mir vorbeigelaufen. Waren
die haben es geliebt, ja.
Ja. Und sowas würde ich aber heute einfach nicht mehr machen. Also das ist halt so, dass ich auch merke, dass du als Fan mit um die 20 anders tickst, als wenn du dann ein bisschen mehr Lebenserfahrung hast, weil am Anfang findest du Häme toll und findest toll, dich über Leute lustig zu machen und das ist so diese Stefan-Raab-Schule, durch die man irgendwann gegangen ist, dass man das toll fand, Body-Shaming, alles mögliche, alles, was dazugehört und irgendwann, wenn je älter du wirst, denkst du halt, nee, richtig, richtig gut ist das nicht und lässt es dann einfach sein.
Was ist denn die beste Tormusik der Bundesliga? Für dich.
Ach, ich mag eigentlich unsere, wirklich. Also wir haben 500 Miles von den Proclaimers. Das haben wir uns, ist auch mal eine Idee gewesen, abgeguckt von Schottland. Schottland hat das als Tormusik. Und ich dachte, okay, Schottland ist weit weg und so viele Tore von Schottland sieht man nicht, deswegen ist die hier nicht so abgenutzt. Ich finde halt alles gut, was ungewöhnlich ist. Also ich finde Song 2 von Blur in St. Pauli, da geht auch nicht viel besser. Also ich finde immer alles gut, was ein Verein mal für sich entdeckt hat und auch was man mit einem Verein verbindet.
Ich glaube, Eintracht Frankfurt schmückt sich mit der schnellsten Tormusik.
Ja, das geht mir immer fürchterlich auf den Sack. Das habe ich schon ganz oft thematisiert, weil die Tormusik wirklich in dem Moment, wo der Ball einen halben Zentimeter über die Linie ist, hörst du diese Tormusik, wo ich dann immer denke, wie unentspannt muss da jemand die ganze Zeit sitzen mit dem Finger auf dem Knopf und das wäre mir total zuwider als
Ja, Fan. In Zeiten des Videobeweises auch völlig aus der Mode gekommen eigentlich, weil dann, ja. Aber das ist ja sowieso nochmal ein anderes Thema. Weil du eben gerade über RB Leipzig kurz gesprochen hast, liebe Grüße an der Stelle, falls er zuhört, Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung.
Herzliche Grüße.
Herzlichste sogar.
Er war auch schon mal hier.
Ja,
ich habe mich schon mal da in der Tür umgegrätscht.
Das klingt nach Guido Schäfer.
Ja.
Und er hatte, glaube ich, ein Interview mit dir vor ein paar Monaten auch mal in der LVZ bei unseren Kollegen. Und er sprach natürlich über Jürgen Klopp und deine Beziehung zu ihm. Und weil du eben so ein bisschen über deine Zeit als Stadionsprecher gesprochen hast, ich glaube, jeder kennt und liebt diese Videos von dir mit Jürgen Klopp. Hast du einen Favoriten oder hast du was du heute entweder nicht mehr machen würdest oder dir heute nicht mehr angucken kannst oder was du besonders liebst von diesen Clips, die ja immer noch überall in Zeiten von TikTok und Instagram.
Also das erste Interview, was wir gemacht haben, ist das, für das ich dann fast einen Grimme-Preis bekommen hätte und die Sendung dann. Da war er Trainer relativ neu noch, das war in dem ersten Meisterjahr von Dortmund. Und da sind sie, glaube ich, sogar in dem Spiel, nachdem ich ihn interviewt habe, das war ein 4:0-Sieg in Hannover, sind sie, glaube ich, sogar zum ersten Mal Tabellenführer gewesen. Und es war so, dass meine Radiokolumne, die auch zeigt, dass wunderbare Welt des Fußballs hieß, die lief früher immer im SWR und da hat Jürgen Klopp sie in seiner Mainzer Zeit gehört und mochte sie wohl und kannte mich dadurch. Und dann haben wir diesen Termin mit ihm bekommen für das Interview und ich bin mit meinem lieben und auch leider schon nicht mehr lebenden Kollegen Christian Wagner dahin gefahren und wir haben auf der Fahrt überlegt, okay, was machen wir jetzt mit ihm? Und das war die Zeit, als gerade, wenn mich nicht alles täuscht, Felix Magath Trainer auf Schalke war und ich glaube nach 6 Spielen noch keinen Punkt hatte oder so. Und Dortmund wirklich schon sehr erfolgreich und in dem Jahr ist bei Schalke alles drunter und drüber gegangen und Dortmund steuerte so der Meisterschaft entgegen und da haben mich ganz viele Schalke-Fans böse angemeldet, gesagt, hey, immer Dortmund und das ist also so unkritisch, was ihr da macht und Dortmund und warte mal ab, die werden auch nochmal Spiele verlieren und dann haben wir uns auf der Fahrt überlegt, okay, dann machen wir jetzt ein ganz kritisches Interview mit Jürgen Klopp und nageln ihn an die Wand und werden alles schlecht reden, was Borussia Dortmund macht. Das war aber klar, dass das nur funktioniert, wenn Dortmund auch wirklich gewinnt.
Beim 4-0 ist
es schwierig. Bei einer Niederlage hätte ich das nicht machen können. Und dann war es so, dann waren wir im Stadion und standen noch mit längerer Zeit 0-0 und irgendwann hatte Hannover eine Riesenchance und wir saßen dann die ganze Zeit und dachten, scheiße, was machen wir, wenn die jetzt verlieren? Und dann haben sie aber 4-0 gewonnen. Und dann kam Jürgen Klopp nach der Pressekonferenz und wir hatten schon alles aufgebaut und wir hatten halt vor, wirklich ihnen eine kritische Frage nach der nächsten zu stellen, nach einem 4-0 Auswärtssieg. Und die Mannschaft niederzumachen. Und ich wollte ihm das kurz erklären. Ja, pass mal auf, wir machen übrigens. Und dann unterbrach er mich und sagte, nein, lass uns einfach machen. Und dann standen wir beide in diesem Interview uns gegenüber und ich stellte ihm eine ganz ernste Frage nach dieser desaströsen Leistung bei dem 4-0-Auswärtssieg und dass das fast ja hätte schief gehen können. Und dann antwortete er bierernst und genauso, wie ich es gebraucht habe. Und wir haben uns da so richtig reingesteigert, dass ich ernst geblieben bin, er ernst geblieben ist. Und wir beide es irgendwie immer lustiger fanden. Aber und als wir dann die Kameras ausgemacht haben, kam mein Redakteur, hat mich umarmt, gesagt, das war Wahnsinn. Und Jürgen Klopp und ich haben uns dann auch herzlich verabschiedet. Und das Lustige ist, dass ich glaube, dass auch Jürgen Klopp war halt damals noch wirklich nicht der übermenschlich große Name wie heute, sondern er war gerade neu bei Borussia Dortmund, relativ zweites Jahr, glaube ich, gerade da oder so. Und ich glaube, dass er auch sehr viel davon profitiert hat, dass man ihn wahrgenommen hat als einen sehr lustigen, und zwar auf eine trockene und coole Weise lustigen Typen, was man vorher so noch nicht so ganz sicher wusste.
Ist das das Bild, das da hängt, wenn ich das gerade mal gucke, ne? Genau. Das ist mit diesem Tui-Hintergrund, ja. Den man so kennt aus diesem.
Ja, man sieht, wie betreten er guckt.
Also ja, es ist, das, ne? Ist also wirklich, das ist, glaube ich, das kennen wirklich alle. Also ich glaube, es kennen viele alle, aber das kennen wirklich alle. Und es geht auch um Roman Weidenfeller und
ja,
so,
ja.
Der so, na, es ist großartig, es ist tatsächlich großartig. Macht das irgendwas? Du hast es, glaube ich, in dem Interview mit dem Kollegen Schäfer dann ja auch durchaus dazu auch Stellung genommen, zum Thema RB, deswegen komme ich ja drauf. Würde dir aber trotz der freundschaftlichen Verbundenheit, die du, glaube ich, so beschreibst, Jürgen Klopp, nicht davon abhalten, trotzdem genauso kritisch zu bleiben und zu sein oder auch vielleicht erst recht bierernst oder auch bissig, wenn es sein muss?
Ach, wenn er sich jetzt fortgesetzt über Jahre als mega Arschloch entpuppen würde, würde ich, glaube ich, auch mal kritischer über ihn reden. Aber ich habe zu den Leuten gehört, die nicht auf ihn einschlagen mochten, als er den Job bei RB angenommen hat. Das war ja ein Thema, was viele Leute beschäftigt hat, weil ich sage, es steht uns einfach nicht zu, ihm das übel zu nehmen. Ich hätte mir auch einen anderen Job für ihn gewünscht, gerade weil er, ich habe ihn mal in Liverpool besucht, und gerade weil er da so aufgegangen ist in so einem wahnsinnig emotionalen Verein, der aber, wenn wir genau sind, ja auch ein Verein ist, der irgendeinem Scheichtum gehört oder wem auch immer, auf jeden Fall auch nicht mehr so der reine englische bodenständige Club ist, der er früher mal war. Aber es ist so, dass ich finde, er hat sich das ja selbst erarbeitet, diesen Ruf, den er hat. Einfach nur, weil er ein guter Typ ist und weil er gute Arbeit geleistet hat. Und es sollte einfach niemandem zustehen, von außen zu sagen, du darfst diesen Job nicht annehmen, sondern er hat, glaube ich, einfach Bock gehabt, wieder zu arbeiten. Ich glaube auch nicht, dass man ihn nochmal auf irgendeiner Vereinstrainerbank sehen wird. Und auf absehbare Sicht, wie wir seit dieser Woche wissen, auch nicht als Nationaltrainer. Das heißt also, wenn er was ganz anderes machen wollte und er kriegt da Bedingungen geliefert, die er wahrscheinlich bei keinem anderen Konzern der Welt, im Weltfußball so bekommen wird, dann verstehe ich, dass man das auch vielleicht spannend findet und dass man da vielleicht auch keinen Bock hat, sich dafür zu rechtfertigen, dass man diesen Job annimmt. Und das habe ich eigentlich immer so, auch Guido Schäfer so gesagt.
Genau so. So war es auch. Sehr spannend. Wir könnten, glaube ich, noch 4 Folgen mit dir machen, Arndt. Also es hat sehr viel Spaß gemacht.
Aber ich habe trotzdem noch 2 ganz kurze Fragen.
Unbedingt.
Erstens, hast du schon, seitdem du Stadionsprecher, ein Heimspiel von Werder Bremen verpasst?
Ja, ich hatte einmal Corona selbst, da durfte ich nicht kommen. Das war in der Zweitligasaison. Und sonst weiß ich, ach so doch, es gab einmal ein Pokalspiel, da hat Werder gegen Atlas Delmenhorst gespielt. Das ist auch ein Ort hier aus der Gegend, also eine Kleinstadt. Und das war aber offiziell ein Heimspiel von Atlas Delmenhorst und die wollten dann nur einen Stadionsprecher haben und waren freundschaftlich verbunden mit meinem damaligen Kollegen.
Und da durftest du in den Fanblock?
Da war ich im Fanblock, ja.
Mega.
Ja.
Und die zweite Frage ist, wir müssen ja auch ein bisschen sportlich sein hier. Was, also wo landet Werder Bremen am Ende der Saison?
Gilt das schon als Hot Take dann?
Das ist, wenn du das möchtest.
Also ich hätte dir vor 4 Wochen noch was anderes gesagt als heute. Wir haben jetzt leider in der Rückrunde 4 Spiele nicht gewonnen gerade oder in diesem Jahr. Ich glaube, dass die Mannschaft, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit der Entwicklung, die der Verein nimmt, weil vor 3 Jahren war das noch zweite Liga und gerade aufgestiegen und Verein so gut wie pleite. Und die Mannschaft auch ohne große Ambitionen, irgendwann mal besser zu werden. Und jetzt hast du eine Mannschaft, da ist durch Ole Werner ganz viel Bewegung gekommen. Der hat wirklich nahezu alle Spieler besser gemacht. Und der Verein ist finanziell wieder einigermaßen auf sicheren Füßen und steht in der Bundesliga im Moment im Mittelfeld und hat zum ersten Mal seit Jahren keine Abstiegsangst, muss keiner haben. Das heißt also, wenn Werder dieses Jahr 9. wird oder 10. wäre das schon okay, aber letztes Jahr wäre es fast die Conference League schon geworden. Deswegen träume ich immer noch davon, dass es vielleicht Platz 6 oder 7 wird, was in der Saison auch geht, weil du nicht weißt, also Gladbach und Wolfsburg werden nicht so durchstarten, Dortmund vielleicht auch nicht mehr. Und dann ist eben Mainz, weißt du auch nicht, ob die so gut bleiben. Und dann ist eben hinter den großen Mannschaften eigentlich alles komplett, wird alles neu gemischt immer wieder.
Und du hast dann hoffentlich in der nächsten Saison ein paar mehr Heimspiele.
Hätte ich total gerne, ja. Ich hätte gerne mal wieder Flutlichtspiele in Europa irgendwo.
Hat Bremen fairerweise auch verdient.
Ja, ich finde es auch.
Dementsprechend können wir jetzt gerne zu den echten Hottakes des 21. Spieltags kommen.
Diesmal darf Arndt für mich tippen. Und
okay.
Und es spielt unter anderem, ich bin gespannt, ich hatte mir das eigentlich schon rausgelegt, aber natürlich hast du den Vorrang, es spielt ja auch Bayern gegen Werder.
Ja, aber ich habe ja letztes Mal schon Bayern gegen Kiel genommen. Ich habe was anderes ausgesucht. Ihr habt letzte Woche schon meinen Tipp mit 3 Punkten eingestuft. Ich würde sagen, heute gibt's 5. Ich sagte, der erste FC Heidenheim trennt sich nach der Niederlage in Freiburg von Frank Schmidt.
Okay, das sind wahrscheinlich 10 Punkte.
Das ist vom Meister lernen, weil Arns Hot-Takes sind schlagen alles. Aber dann nehme ich tatsächlich die Bayern. Werder gewinnt dank eines Doppelpacks von Marvin Ducksch.
Ey, dann hätte ja... Nehme ich. Wow, alles klar.
Ich habe das wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange Werder gegen Bayern durchweg verloren hat. Ich glaube 25 Jahre oder so fast.
Ja, dann ist doch jetzt Zeit.
Obwohl, nee, so lange war es nicht. Aber das war, glaube ich, 16 Jahre lang jedes Spiel verloren oder so. Und das ist nicht schön.
Zwei Hot-Takes hintereinander gegen die Bayern.
Ja, das kommt auch noch, das genau.
Aber es ist echt, wenn ich das mal kurz sagen darf, als nachdenklichen Gedanken noch, es ist echt nicht schön, dass du aufgewachsen bist hier in der Stadt mit, dass du wochenlang nicht schlafen konntest, bevor du gegen Bayern gespielt hast, weil es irgendwie so aufregend war und es brannte die Luft und es war alles. Und jetzt hast du aber viele Jahre hinter dir, wo du vorher wusstest, okay, wenn sie 0-3 verlieren, ist eigentlich völlig okay. Und das macht, so macht Fußball keinen Spaß einfach.
Sind andere Gedanken jetzt, das stimmt.
Hast du das mal gehabt, dass du zu Spielen gefahren bist, wo du vorher wusstest, knappe Niederlage wäre völlig okay?
Ja, haben wir schon gehabt, also auch gerade zu Zeiten beim Magdeburger FFC, wenn wir da gegen damals Aufsteiger, also mit Potenzial zum Aufstieg und nachher auch schon fester Aufsteiger Herforder SV, da wusstest du, wenn du hier 0-0 schaffst, dann hast du schon echt viel gewonnen. Natürlich kann immer einiges zusammenkommen, aber mit den Mitteln, die wir hatten, nicht möglich. Ansonsten so im Profibereich eher weniger. In der Nationalmannschaft war es oft so, dass du auch in den USA gesagt hast, Hauptsache du verlierst nicht, weil das immer ein schlechtes Fass da war, aber nee, ganz so schlimm dann doch nicht.
Ist es eigentlich richtig, dass in den USA, dass die einfach das Phänomen Unentschieden nicht verstehen, so richtig? Das sagt man ja immer.
Naja, gibt's ja auch in anderen Sportarten sehr selten.
Genau, das ist, genau. Deswegen haben die sich ja auch ausgesucht, dass du dann Overtime spielst bis zum Umfallen.
Genau, bis es halt irgendwie einen
bis
nur
zwei
gibt.
Leute laufen können.
Aber im Fußball haben sie es jetzt so,
Ich habe irgendwann mal eine Dokumentation gesehen über Franz Beckenbauers Zeit bei Cosmos New York und da war es ja noch so richtig die Pionierjahre. Und da gab es wirklich Leute, die das Geld gegeben haben bei Cosmos, die aber nicht gerafft haben, dass ein Spiel auch mal 0-0 ausgehen kann. What the fuck, 0-0? Und das ist jetzt zu Ende oder was? Und das ist und deswegen haben die, glaube ich, so ein Penalty-Schießen eingeführt irgendwann, ja, damit es wenigstens irgendwas noch gibt.
Ja, so wie im Eishockey oder sonst wo. Also es ist ja eigentlich in jeder Sportart. Ist das, ich meine, es geht sehr selten auch im American Football mal unentschieden aus, aber das ist ja so gut wie nie.
Das war eine sehr schöne Nachspielzeit auch nochmal, sehr gut.
Ja.
Arndt, also der Meister der Meister des Nebelhorns,
ja,
war zu Gast. 2 Folgen lang, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Total. Ich freue mich vor allem, dass ihr hierher gekommen seid. Es war sehr schön. Ich freue mich über den Besuch von euch.
Komm vielleicht irgendwann nochmal wieder.
Sehr gerne.
Also vielen Dank, Arndt, und schönen Fußball verfolgen und die schönen Hot Takes mal wieder.
Ja.
Danke, Arndt.
Danke euch.
Gute Woche euch allen da draußen und bis zur nächsten. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.